Moin Moin zu Geeksprech, Folge 91. Mein Name ist Erik und das ist heute so ein bisschen eine besondere Folge, denn falls ihr es nicht mitbekommen habt, es ist schon Mai. Und der Monat Mai ist der Mental Health Month. Das heißt, also in diesem ganzen Monat geht es um mentale Gesundheit. Und ja, das ist auch ein Thema, das in der IT nicht vernachlässigt werden darf. Denn ich glaube, viele von uns stehen durchaus unter Stress. Man hört immer mal wieder von Burnouts. Man hört von Kollegen und Kolleginnen, die da tatsächlich Probleme haben. Und es wird viel zu selten darüber gesprochen. Wer es vielleicht mitgekriegt hat, ich habe es auf LinkedIn gepostet. Ich selbst bin Technology Advisor bei einem Non-Profit, das sich nennt Mission Save a Life. Mission Save a Life setzt sich ein für die Aufklärung im Bereich mentale Gesundheit und vor allem im Bereich der Suizidprävention. Und die Podcast-Folgen im Monat Mai, und davon gibt es 3 Stück, die sind alle Mission Save a Life gewidmet. Wenn euch das interessiert, schaut bitte einfach mal auf missionsavealife.org. Und ja, wir freuen uns, wenn sich Leute daran beteiligen, vielleicht eigene Impulse, eigene Ideen dazu geben oder sich eben auch bereit fühlen, mal über ihre eigene Story zu sprechen. Von daher, dieser Podcast heute gewidmet Mission Save a Life. Ja, und wie bei jeder Geeksprech-Folge bin ich natürlich nicht alleine. Das wäre ja sonst langweilig. Also habe ich mir Unterstützung aus dem wunderschönen Leipzig dazu geholt und den Heiko Hertes eingeladen. Heiko, sag mal hallo und erzähl mal für die, die dich vielleicht nicht kennen, was sehr unwahrscheinlich ist, wer du bist.
Ja, servus. Erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung und Thumbs up für deinen Mission Save a Life Aufruf hier. Finde ich eine ganz tolle Sache, wird tatsächlich viel zu selten berücksichtigt. Ich habe tatsächlich hier und da im Bekanntenkreis auch den einen oder anderen, den es in den letzten Jahren da auf die eine oder andere Art betroffen hat. Und finde ich gut, dass du das machst. Ja, wer ich bin, Heiko Hertes, gebürtiger Leipziger, hier auch wohnhaft und fühle mich hier auch heimisch. Bin jetzt guten 20 Jahren in der IT beruflich unterwegs, beim Unternehmen SoftwareOne angestellt, mache alle möglichen Dinge rund um Cloud, lebe ansonsten hier mit meiner Tochter, meiner Frau, meinem Hund, eben im schönen Leipzig. Und ich befasse mich irgendwie seit frühester Kindheit irgendwie mit Computern und es war für mich auch irgendwie immer schon klar, dass es irgendwie beruflich mal im Bereich IT was sein wird. Und so bin ich dann auch nach meinem Informatikstudium in dem Bereich gelandet, habe da schon das eine oder andere beruflich gemacht, war lange Zeit IT-Trainer, danach IT-Leiter im Mittelstand und jetzt eben als Consultant bei SoftwareOne.
Ja, da gab's so eine gute Seele, ne? Die hat dich dazu überzeugt, zur SoftwareOne zu gehen.
Ja, ich glaube, die kennen wir sogar beide, ne?
Ja, ich habe da Erinnerungen an Gespräche zu dem Thema. Heiko und ich, wir kennen uns quasi aus unserer, also kannten uns vorher auch schon, aber tatsächlich über die SoftwareOne dann auch mal eine Zeit lang quasi im gleichen Unternehmen gearbeitet.
Wobei wir ja vorher schon und auch sogar noch vor dem MVP-Programm schon Kontakte zueinander hatten. Das wird immer wieder bewusst, wenn ich mal meine Liste von haptischen Visitenkarten, also so richtig Papier, mal durchguckt, da fällt mir immer wieder eine Visitenkarte von dem Erik Berg bei der Firma B in die Hände. Das war nämlich tatsächlich in meiner Trainerzeit, da hatten wir mal zusammen, da war ich Trainer bei irgendeinem Kurs, ich vermute, es war irgendwas mit System Center.
Kann gut sein, ja.
Und da warst du mal mit als Teilnehmer dabei, genau.
Ja, das ist ohnehin witzig, also auch wie viele Leute man wieder begegnet. Ich habe ja vor kurzem einen Podcast aufgezeichnet mit Aiden Finn und da habe ich es ja auch im Podcast erzählt, ne? Aiden war immer so jemand, da habe ich den Blog gelesen und das ganz krass verfolgt und habe gedacht, boah, was die alle machen, wenn ich das auch mal kann und so, ne? Und heute lade ich Aiden zu mir in einen Podcast ein. Das ist schon irgendwie ja, ist surreal. Aber ja, es sind viele, viele Jahre vergangen. Wir haben viel erlebt, viel gelernt und ja, schön, dass du heute da bist. Über was wollten wir heute eigentlich reden? Wir wollten reden über, sagen wir mal, das große, grobe Thema der Azure-Migrationen. So ein bisschen aus der Sicht, macht es überhaupt noch einer? Sind nicht alle Kunden schon in der Cloud? Und wenn man sich die Folge von letzter Woche angehört hat mit Jan Henrik, wo wir drüber gesprochen haben, Cloud Native und Function as a Service und WebAssembly und so weiter, jetzt mal wieder so ein bisschen mehr zurück vielleicht in die Welt der IT-Pros da draußen, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle. Genau, darum soll es heute ein bisschen gehen. Und ich glaube, du hast ja durchaus ein bisschen Erfahrung, was das Thema Cloud-Migration angeht und was das so begleitet. Und ich würde sagen, da steigen wir einfach mal ein. Erzähl doch mal, was begegnet dir denn da draußen so, wenn es um das Thema Cloud-Migration geht? Wissen alle Kunden schon, was sie wollen, wo sie hingehen? Oder ist das noch so ein, Cloud ist ein Thema, da müssten wir was machen?
Ja, ist natürlich ein sehr weiter Markt, der sich da quasi kundenseitig auftut. Es gibt natürlich Kunden, die schon ziemlich genau wissen, was sie eigentlich wollen, die dann auch vielleicht schon erste Überlegungen konkret angestellt haben, bevor sie dann einen Dienstleister sich ins Haus holen. Aber es gibt natürlich auch ganz viele Kunden, die sind so ein bisschen in dem, ich vergleiche das mal früher mit dem Boris Becker, der mit der AOL-CD ins Internet gegangen ist, aber gar nicht so richtig wusste, was er da eigentlich will und was er da eigentlich tut und warum er da hingeht. Er wollte einfach nur da sein, und so ist es eben auch tatsächlich bei vielen der Kunden, die ich berate. Da sind ganz viele dabei, die wollen vorbereitet sein auf das, was da kommt, und hören schon erste Stimmen im Unternehmen, die so nach Cloud-Ressourcen verlangen oder die irgendwie Ideen haben, und darauf wollen die sich eben vorbereiten. Andere haben ganz konkrete Use Cases, da geht es dann meistens irgendwie darum, ein Datacenter leer zu räumen oder alte Hardware irgendwie zu ersetzen und dann eben dabei eine Migration durchzuführen. Und natürlich gibt es auch Kunden, das sind dann meistens die, die Cloud eher so als verlängerte Werkbank benutzen, die zwar konkret wissen, was sie in Azure nutzen wollen, aber die eben auch konkret wissen, dass sie nicht migrieren wollen. Also ich habe ganz oft Kunden, die sagen, wir wollen ein Cloud-Projekt machen, wollen irgendwas einsetzen, was es nur in der Cloud gibt oder was wir on-prem nur kompliziert abbilden können. Aber das, was wir heute schon haben, das soll bitte da bleiben, wo es ist. Also da gibt's irgendwie von allem was. Tatsächlich ist ja das, was du auch gerade sagtest, ne, so dieses Thema Cloud-Native und dann doch aber wieder ja, VMs, das ist ja schon ein ziemlich großes Spannungsfeld, das sich da auftut. Da gibt's halt die einen, auch tatsächlich Unternehmen, die schon sehr viel moderner sind, aber die große Masse, zumindest der Kunden, die ich erlebe, die leben halt in einem klassischen Datacenter-Umfeld, wo eine VM im Grunde das höchste der Gefühle sozusagen ist. Also das heißt, die haben teilweise noch Blech und da irgendwelche Server auf Blech drauf, haben natürlich mit Masse viel virtualisiert, aber man hört dann immer wieder, ja, da gibt's dann irgendwelche Datenbank-Server, die auf Blech laufen oder irgendwas anderes. Und die befassen sich häufig überhaupt nicht mit Containern oder noch moderneren Betriebsformen. Und das ergibt sich ja irgendwie auch aus logischen Gründen, denn die Software, die darauf läuft, egal ob das jetzt irgendwelche größere Commercial-of-the-Shelf-Anwendungen sind oder ob das jetzt irgendwelche branchenspezifischen, ich sag mal, Fachapplikationen sind, die sind ja meistens noch viel älter als der ganze Technologiekram, den der Kunde da betreibt, und die sind im Regelfall überhaupt nicht Cloud-kompatibel, also zumindest nicht mit den neueren Betriebsformen. Da scheitert es ja meistens schon daran, dass man mal einen Azure SQL oder irgendwas einsetzen kann, weil da irgendwo eine Requirements steht, braucht Windows Server XY und SQL Server ABC, und damit ist das Azure SQL Thema meistens abgehakt.
Ja, noch eine Windows-Authentifizierung dazu und dann
ist das perfekt. Zumindest für den Kunden, der seinen Software-Support behalten will. Ne? Ja. Aber tatsächlich, Migration ist natürlich auch ein Door-Opener für den Kunden selber, aber natürlich auch für das ganze Thema Cloud-Nutzung. Wenn die vor allem einmal in der Cloud ist, dann ja, beschleunigt sich das ja auch zum Teil ein bisschen. Man merkt überhaupt erstmal, was möglich wird, und dann werden eben auch die anderen Themen irgendwann relevant. Und natürlich haben wir auch Kunden, bei denen wir die Migration schon direkt nutzen, das eine oder andere zu modernisieren. Dann fliegt halt irgendwie mal ein File-Server raus und wird durch Azure Files ersetzt, oder es geht halt irgendwie in einen Hilfsdienst, sei es jetzt Backup, Monitoring, was auch immer, außer Betrieb, weil man das jetzt künftig mit irgendeinem Cloud-Service erledigen will. Oder dann gibt's vielleicht doch hier und da die Applikation, die mal auf den Container geht oder die eben mit Azure SQL sprechen kann. Also durchaus ein ja weites Feld, wo man die verschiedenen Spielarten der Cloud dann auch ergründen kann.
Ich war vor, wie lange ist es jetzt her? 3 Wochen, 4 Wochen auf der Windows Server Summit in Würzburg. War ja tatsächlich geflasht davon, dass so 260 Leute zum Thema Windows Server saßen und sich wirklich 2 Tage intensiv mit diesem Thema beschäftigt haben, weil es da einfach noch einen Markt gibt. Und hatte viele Gespräche, und da kam eben auch rum, dass manche sagten, ja, wir haben noch Server 2008. Der eine erzählte was, dass sie 120 Domain-Controller auf Blech über die Welt verteilt haben. Und dass da eben so Themen, ne, da reden wir noch lange nicht über Cloud, die reden gerade über In-Place-Upgrades, weil quasi der Ersatz durch Hardware gar nicht möglich ist und so die Geschichten. Also da sieht man mal, ne, wo zum Teil auch natürlich die Kundenprobleme heute noch liegen. Parallel dazu geht's dann um die Cloud. Ein Thema, wo ich immer so ein bisschen Wert drauf lege, ist, dass Kunden mit, sagen wir mal, mit der richtigen Begründung in die Cloud gehen. Also nicht ja, weil
Strategie halt, ne?
Genau, nicht weil ich habe halt beim Fußball gucken, da kam so eine Werbung zwischendurch, wo es hieß, Siemens geht in die Cloud. Da muss ich das doch jetzt als Maurerunternehmen mit 50 Mitarbeitern auch tun. Das ist für mich immer so der Punkt, so warum, also was, wo kommt es her? Du sagtest gerade Strategie. Was ist da so deine Empfehlung auch für Unternehmen? So, was sollte man nachdenken, bevor man diesen Weg beschreitet?
Ja, also das Problem ist natürlich oft, dass die Kunden, wenn man sie nach einer Cloud-Strategie fragt, oft glauben, sie hätten schon eine. Und dann kommen so Antworten, ja, wir machen Cloud first oder wir machen irgendwie Best of Breed oder keine Ahnung. Und ich sage dann immer salopp, das ist eine Scheißhausparole. Das ist ein Prinzip, das Teil einer Cloud-Strategie sein kann, aber das ist sicherlich nicht die Cloud-Strategie, sondern wie du schon sagst, es stehen ja zentrale Fragen im Raum und da gehört unter anderem die Frage dazu, warum überhaupt Cloud? Also das Warum, Wozu, Weshalb, auch vielleicht mit welchem Ziel, also was erwarte ich mir da als Outcome hinten raus? Und diese Fragen sind natürlich elementar und die sollten auch im Idealfall noch vor den ersten Gehversuchen mit Cloud geklärt sein, weil sie A, natürlich auf sehr hoher Ebene im Unternehmen geklärt werden müssen. Das heißt also, das kann die IT ja gar nicht für sich alleine beantworten. Und zum anderen, weil diese Entscheidungen fundamental sind für Folgefragen. Und wenn ich diese Fundamentalentscheidungen nicht getroffen habe und fange dann schon an, irgendwas zu machen, dann habe ich im besten Fall hinterher zufällig das gemacht, was dann auch entschieden wird. Oder ich habe halt Pech und habe was gemacht, was nicht dem Entschiedenen entspricht und dann fange ich nochmal von vorne an oder habe irgendwas gebaut, was dann eben nicht zur Strategie passt. Und wir haben natürlich immer wieder Kunden, die da sehr strenge Vorgaben haben, auch im Rahmen ihrer Strategie, die vielleicht zum Beispiel ein Vendor-Lock komplett damit ausschließen wollen, dass sie sich auf Technologie beschränken, die es bei allen Cloud-Providern gibt. Dann sind diese ganzen moderneren Betriebsformen ja auch relativ schnell außen vor. Klar gibt es Container überall und VMs gibt es auch überall, aber je abstrakter, je, sag mal, moderner Cloud-Services werden, desto herstellerspezifischer werden sie natürlich auch. Und von daher wäre das eben zum Beispiel ein Punkt, den möchte ich möglichst früh entschieden wissen, bevor ich anfange, mir über Lösungen Gedanken zu machen, weil ich mich sonst eventuell für eine Lösung entscheide oder für eine Architektur, die so in der Form dann ja gar nicht zur Strategie des Unternehmens passt.
Ja, das ist ganz klar. Und dann ist ja, sag mal, wenn ich dann, sagen wir mal, so grob weiß, wo ich hin will, und ich glaube, jetzt könnten wir gefühlt eine komplette Folge über das Thema Cloud-Strategie machen. Ja, ja. Aber wir wollten ja eigentlich ein bisschen mehr über die Migration als solche sprechen. Da erlebe ich immer wieder ganz lustige Sachen. Ich hatte jetzt tatsächlich vor kurzem Real Life, wir kriegen einen Anruf und der Kunde sagt, wir haben ja 250 Server und wir haben 4 Wochen.
Ja.
Mach mal. Ja. So, wo wir gesagt haben. Und fing dann aber an mit, wir brauchen jetzt mal ein Angebot und wir brauchen eine Strategie und dann brauchen wir einen Projektplan. Und dann habe ich gesagt, wenn ihr 4 Wochen habt, dann braucht ihr nichts anderes als eine dicke Internetleitung und Leute, die schnell klicken oder skripten können, weil alles andere ist utopisch. Grundsätzlich würde ich persönlich empfehlen, so ein Migrationsprojekt mit ein bisschen mehr Zeit anzugehen und zum Beispiel mal mit einem vernünftigen Assessment zu starten. Ja. Und weil ich gerade heute dazu eine Diskussion hatte, würde ich gerne mal deine Meinung hören. Jetzt hat man ja beispielsweise im Azure Migrate, ne, die Möglichkeit, ich lade einfach eine CSV hoch, weiter fertigstellen und dann kriege ich irgendwie die Magic Formula für meine Cloud-Migration oder ich mache eben so ein langwieriges Assessment. Hängt natürlich, glaube ich, so ein bisschen von der Timeline ab. Was ist denn deine Einstellung oder deine Empfehlung vielleicht auch für alle da draußen? Wie ernst sollte man denn dieses Thema Assessment für eine Cloud-Migration nehmen?
Ja, das ist natürlich tatsächlich ein ganz spannendes Themenfeld. Weil du sagtest, 250 VMs eine Woche, einen Monat. Ich hatte jetzt auch tatsächlich einen Kunden, der wollte zwar das Ganze in 3 Monaten machen, aber da ging es um 700 VMs.
Das ist ja ein Skalierungseffekt, ne?
Genau. und tatsächlich, um da vielleicht ein bisschen noch vorzugreifen, über Dinge, vielleicht sprechen wir ja nochmal drüber. Der Bottleneck ist nicht die Technik. Also, ne, natürlich kann man 700 VMs im besten Fall an einem Tag migrieren. Das ist überhaupt gar kein Problem. Aber der Bottleneck ist im Regelfall ganz woanders zu finden. Aber um erstmal zu dem Thema Assessment zu kommen. Die Frage ist immer, mit welchem Ziel führe ich denn das Assessment durch? Und aus meiner Sicht hat das Assessment 2 ganz wesentliche Zwecke, die es erfüllen muss und ein paar weitere, die es gegebenenfalls erfüllen kann. Der erste Zweck, den das Assessment erfüllen muss, ist, dass ich Abhängigkeiten darüber erkennen kann. Und Azure Migrate macht das ganz gut über die sogenannte Dependency Analysis. Das heißt, ich kann darüber erfahren, welche der VMs sprechen mit welchen anderen. Weil ich eben nicht alle Maschinen an einem Tag migrieren kann oder möchte, Batches bilden möchte von VMs, die eben dann gemeinsam migriert werden. Und da macht es natürlich Sinn, die Dinge zusammen zu migrieren, die auch zusammen gehören, insbesondere wenn das ganze Migrationsprojekt so groß ist, dass sich das über Monate hinzieht und es dann eben einen Unterschied macht, ob die Maschine jetzt sofort mit ihrem Kommunikationspartner zusammen migriert wird oder vielleicht 3 Monate getrennt voneinander läuft und gerade wenn da nur ein VPN dazwischen steht, dann auch die entsprechende Latenz da dazu kommt. Also das ist mal das eine, Erkennen von Abhängigkeiten, um daraus auch eben Batches bilden, vielleicht sogar Reihenfolgen formulieren zu können. Das zweite ist, ein Best Guess sozusagen zu bekommen für das Sizing von den Maschinen, weil das, was die Kunden on-premises haben an Sizing, ist im Regelfall weit davon entfernt von dem, was die Maschine wirklich braucht. Und natürlich kann ich auch ein Sizing nachträglich machen. Das ist sogar das deutlich genauere. Aber es führt natürlich dann dazu, gerade eben wieder bei länger laufenden Migrationsprojekten, dass ich erstmal über einige Monate die deutlich höheren Kosten für die falsch gesizte Maschine habe. Und von daher, das sollte man also auf jeden Fall über ein Assessment abbilden, und das lässt sich mit sehr geringem Aufwand abbilden. Dann gibt es aber natürlich noch Kunden, die wissen nichts über ihre Applikationslandschaft. Also die haben einfach eine Liste von x100 VMs. Die IT betreibt im besten Fall noch gerade so das Betriebssystem, aber die wissen nicht, was an Applikationen da drauf läuft. Die kennen die Applikationen nicht. Und im allerschlimmsten Fall, das hatte ich dieses Jahr auch schon, wissen die auch gar nicht, wer die Verantwortung für diese Applikation oder für diese VM übernimmt. Das heißt, im Rahmen vom Assessment sind auch diese Fragen noch mitzuklären. Das heißt also zum Beispiel zu klären, was läuft überhaupt auf der Maschine, also für welchen Workload, für welche Applikation ist die Maschine zuständig. Also ich sage mal, ein einfaches Softwareinventar, und dann eben herausfinden, was ist denn sozusagen die führende Software auf dem System. Das ist schon wichtig. Was so ein Assessment aber sicherlich nicht liefern kann, ist eine exakte Preiskalkulation, einfach weil da viel zu viele Unbekannte drumherum fliegen, die sich darüber nicht abbilden lassen. Und das Assessment wird auch im Regelfall keine Migrationsplanung automatisiert und vollständig durchführen können. Das heißt, man muss also wirklich gut abwägen, wie viel Aufwand, wie viel Zeit stecke ich denn wirklich in dieses Assessment rein. Ich bin ein ganz großer Fan davon, dass man das mal für 4 Wochen laufen lässt. Man braucht sowieso ein bisschen Zeit für die Replikation der Daten. Das ist bei den meisten Kunden jetzt nicht gerade in 2-3 Tagen erledigt. Und die Zeit kann man dann auch einfach für sich laufen lassen und das Assessment laufen lassen, das dann einfach auswerten. Aber viel mehr Aufwand würde ich da tatsächlich nicht reinstecken. Na klar, ich kann auch ohne jedes Assessment erstmal migrieren. Das geht grundsätzlich. Dann size ich halt eben as is, so wie die Maschine heute on-premises ist. Und dann brauche ich halt eben irgendwie vom Kunden einige Beistellinformationen, eben zum Beispiel, wer verantworteten die VM, wer kann also zum Beispiel nachher einen Test durchführen, wer kann nachher über die Maschine Entscheidungen treffen, wer kann eventuell sagen, läuft gut, läuft schlecht, läuft überhaupt nicht und so weiter. Also das kann man natürlich auch ohne ein Assessment machen, aber dann braucht man eben eine gute Datenbasis, die ist leider eben oft nicht gegeben.
Ich würde sagen, also wenn du die Frage dann stellst nach dem Betriebshandbuch oder den Wiederanfahrprozeduren, ne, und dann kommt so, da wissen wir auch nicht. Ja. Schwieriges Thema. Jetzt hast du es vorhin schon gesagt, die Technik ist vielleicht gar nicht mal der limitierende Faktor. Kommen wir ein bisschen drauf an, wo wir uns gerade bewegen. Ich erinnere mich noch an eine wunderbare Migration damals. Da habe ich es geschafft, beim Kunden die Skype for Business Server sagen wir mal, dezent vom Internet zu trennen, weil wir so viel Replikationstraffic hatten, dass einfach keine Anrufe mehr reinkamen. Also da war es dann irgendwann ein technischer limitierender Faktor. Aber natürlich spielt auch der Faktor Mensch eine Rolle. Ne? Also ich glaube, das spielt auf der einen Seite eine Rolle, dass ich die Leute ja abholen muss, und die müssen ja verstehen, was wir da tun. Das heißt, also ich glaube, das Thema Training, Awareness, Change Management, wie auch immer wir es nennen wollen, ist ein großes Thema. Und eben auf der anderen Seite das, was du jetzt gerade im letzten schon so ein bisschen angedeutet hast, ich brauche ja Leute, die sich mit der Anwendung auskennen, die testen können, die mir Fragen beantworten können, und das muss ich tun. Wie gehst du sowas denn tatsächlich an im Projekt? Sagst du dann so, hier ist die Liste mit 100 Leuten, die müssen jetzt Gewehr bei Fuß stehen, oder wie machst du das?
Naja, das ist natürlich ein bisschen davon abhängig, wie der Kunde das Spiel spielt. Also es gibt natürlich Kunden, da machen wirklich eine Handvoll von Mitarbeitern aus der IT, machen irgendwie alles. Das ist dann im Regelfall leichter. Dann bringt man die halt mal eben so ein bisschen auf den Kurs. Ich mache das ganz gerne durch einen Governance-Workshop, der im Regelfall auch der Wissensvermittlung dient und dann eben so eine Mischung aus Schulung und gemeinsames Entscheidungstreffen eben ist. Dann hat man im Regelfall die Grundlagen wissensseitig geschaffen, und die Leute sind erstmal abgeholt, was da jetzt passieren wird. Und dann ist es halt auch einfacher, die in die ganze Migration zu involvieren. Aber es gibt natürlich auch den Fall, wo eben die Fachapplikation aus einem Fachbereich betreut wird, der jetzt eher kein Techniker ist. Da ist es dann im Regelfall so, dass man die Nicht-Techniker gar nicht so sehr in die technische Grundlage einführen muss, sondern das ist eigentlich viel, viel wichtiger, mit denen gemeinsam zu überlegen, was sind denn Teststrategien oder was sind denn Testverfahren, die durchgeführt werden. Denn um es vielleicht mal so kurz abzureißen, so eine Migration, die besteht ja im Grunde aus einmal dem technischen Part der eigentlichen Migration, also wir reden ja im Grunde von Lift and Shift, wo wir einfach die VM, so wie sie ist, hoch in die Cloud replizieren, am Tag X, wenn es passieren soll, auf den Knopf drücken, und dann geht die Maschine on-prem aus, und in der Cloud geht sie halt an, und ab dem Moment ist sie im Grunde in der Cloud. Das ist sozusagen der technische Part, aber der eigentlich aufwendige Part, der kommt jetzt erst, denn jetzt muss ja jemand testen, ist die Maschine so, wie sie da jetzt in der Cloud läuft, ist die betriebsfähig. Das heißt zum einen, erstmal grundsätzlich läuft sie als VM, läuft die Applikation, kommen die Dienste hoch, bestehen die Kommunikationsbeziehungen zu den anderen Maschinen, aber dann eben auch, kann der User mit der VM arbeiten, also kommt er von außen an den Dienst ran, hat die Maschine genügend Leistung und so weiter. Also da gibt es eben eine Reihe von Faktoren, die getestet werden müssen. Und das kann im Regelfall nur der Applikationsverantwortliche oder wer auch immer eben den Hut für die Maschine und für den Workload auf hat, bewerten. Und der muss dann natürlich im Zweifelsfall auch Entscheidungen treffen. Denn die Zeit zwischen die Maschine kommt in der Cloud online und dem Moment, wo man entscheidet, die Maschine geht jetzt wieder, ich sage es mal, in den produktiven Betrieb oder sie geht eben nicht in den produktiven Betrieb, die muss ich extrem kurz halten, weil de facto ist die Maschine ab der ersten Sekunde im produktiven Betrieb, wo sie in Azure eben hochkommt. Ich kann sie ja nicht vom Netzwerk trennen, dann kann ich sie nicht sinnvoll testen. Ich muss sie also in meiner regulären Produktionsumgebung betreiben. Das heißt aber auch, im schlimmsten Fall, die anderen User nutzen sie auch schon oder andere VMs nutzen sie auch schon. Und je länger das Zeitintervall von Migration bis Abschluss testen wird, desto größer ist das Risiko, dass wenn wir entscheiden sollten, dass die Migration nicht erfolgreich war und wir einen Abbruch der Migration durchführen, desto größer wird dann das Risiko, dass da auch Daten verloren gehen, weil natürlich der Zeitraum immer größer wird. Das heißt, die Chance, dass Daten geändert wurden, wird natürlich immer größer. Denn eins muss man im Hinterkopf behalten, die Migrationsszenarien, egal welches man verwendet, die kennen alle keinen Weg zurück, sondern die kennen alle nur den Weg nach vorn. Und wenn man jetzt dafür sich entscheiden würde, und ich habe das auch schon ein paar Mal erlebt, dass man das tun muss, dass die Migration für eine bestimmte VM nicht abgeschlossen werden kann und die Maschine aus Kritikalitätsgründen möglichst schnell wieder online gehen soll und deswegen zurück nach On-Premises geht, dann habe ich eben zwei Optionen. Entweder Maschine in der Cloud aus, Maschine On-Prem wieder an, dann fehlt das, was in der Zwischenzeit in der Cloud passiert oder sich geändert hat. Oder der langwierige Prozess, ich extrahiere die Disk in der Cloud, lade mir die entsprechend runter, konvertiere mir die zurück in das VMDK-Format von VMware, spiele das in den VMware-Host ein und bringe die Maschine dann dort wieder online. Das heißt aber dann im Regelfall, da sind mehrere Stunden Aufwand drin und damit auch mehrere Stunden Verzug. Und häufig ist der Migrationsabbruch ja eine Entscheidung, weil die Zeit eben drängt. Wenn ich Zeit habe, dann kann ich das Problem im Regelfall auch in der Cloud fixen, dann brauche ich das Ding nicht zurück nach On-Premises bringen. Das heißt also, die Zeit muss kurz gehalten werden und das bedeutet, es muss im Vorfeld geklärt sein, wer testet, was testet der, wie umfangreich wird das testen, und dann sollte derjenige, der testet, im besten Fall auch wissen, was er tut und nicht in einer Applikation, die er zum ersten Mal in seinem Leben sieht, anfangen, da im Nebel zu stochern.
Ja. Genau. Und tatsächlich auch den Notfallplan oder den Rollback-Plan in der Hinterhand haben, zu sagen, nämlich genau, was machen wir denn, wenn bei den Tests rauskommt, das funktioniert nicht. Das habe ich nämlich auch schon erlebt. Da gab es ganz tolle Testhandbücher und dann hat man getestet und 9 von 15 Kriterien waren nicht erfüllt und dann, ja, was machen wir denn jetzt? Und ich sage, genau. Das ist ein bisschen spät, darüber nachzudenken.
Ich sage, schön ist immer, wenn die VM in der Cloud gar nicht hochkommt. Ja. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehabt. Das liegt dann meistens daran, dass da irgendwelche komischen Treiber drin sind, die sich einfach mit Hyper-V nicht vertragen oder so. Das ist dann unproblematisch, weil dann kann ich auch ausschließen, dass die Maschine in der Cloud sich geändert hat. Dann schalte ich sie halt einfach ab, gehe wieder on-prem zurück und habe zwar dann immer noch das Problem, dass ich die Maschine nicht migriert bekommen habe, aber dann habe ich erstmal das Problem gebannt.
Es sind keine Änderungen passiert in der Zwischenzeit, ja. Genau. Das ist richtig. Jetzt bietet ja gerade Microsoft Azure mit Azure Migrate eine Lösung an, die so ein bisschen das One-Hit-Wonder wird. Also es ist ja sowieso diese Migrationszentrale, wo man ja nicht mehr nur Server migrieren kann, sondern eben auch andere Migrationsprojekte bis hin zu VDI und Co. Adressieren kann. Und es gibt ja aber auch zahlreiche Third-Party-Provider, die da draußen rumrennen und eben sagen, also mit uns migrierst du besser, schneller, höher, weiter. Natürlich gegen Einwurf kleiner Münzen. Was sind so deine Beobachtungen oder vielleicht auch, wenn du magst, deine Empfehlungen in dem Bereich? Wo brauche ich Third Parties? Wo ist eigentlich auch Azure Migrate erstmal gut genug? Oder ja, wie gehst du mit diesen Themen um?
Naja, ich sag mal, Third Party hat im Regelfall punktuell Vorteile, aber dann meistens einen ganz gravierenden Nachteil. Und der ganz gravierende Nachteil liegt nämlich meistens darin, dass die nur einen Teilaspekt beleuchten können. Also es gibt Tools, die können ganz toll Assessment, es gibt Tools, die können ganz toll die eigentliche Migration, aber dieses von Ende zu Ende komplett abbilden, das können die meisten Tools eben alleine nicht. Und dann habe ich sofort einen Zoo von Tools, dann habe ich meistens Brüche in den Daten, die ich dazwischen brauche. Und man sieht eben leider auch, dass die Ergebnisse dieser Tools entweder teilweise sogar falsch sind oder zumindest nicht wesentlich besser sind als das, was Azure MyGrid ausspuckt. Und da ist meine Meinung, mit dem, was ich in Azure MyGrid bekomme, das ist kostenfrei, habe ich ausreichend Informationen und ich habe gleichzeitig alle technischen Aspekte abgebildet, die ich brauche, um eine Migration durchzuführen. Es wird hier und da Einzelfälle geben, wo ich einen höheren Informationsbedarf habe, den muss ich dann gegebenenfalls anders decken. Aber ansonsten kann ich mit Azure MyGrid, gerade wenn es um VMs geht, wirklich das komplette End-to-End abbilden. Und natürlich kann in Movera, in Cloudamize, Cloudscape, wie sie alle heißen mögen, die können ganz tolle Diagramme bauen und tolle Management-Overviews und also das Assessment sieht ganz toll aus. Also optisch Lichtjahre von dem entfernt, was Azure MyGrid leistet, weil da bekomme ich eine Excel und vielleicht im Portal noch ein paar bunte Bildchen, aber viel ist es nicht. Aber viel mehr brauche ich ja auch eigentlich nicht. Azure MyGrid hat Stand heute noch einige Lücken, die ich mir wünsche, dass sie sich zeitnah schließen ließen. Denn ich kann zum Beispiel derzeit Azure MyGrid nicht gut als das führende Informationssystem für so eine Migration benutzen, weil ich in Azure MyGrid keine Information anreichern kann, die es nicht selbst herausfinden konnte. Also zum Beispiel, ich kann keinen Verantwortlichen für eine VM eintragen, keine E-Mail-Adressen oder so etwas. Und das wäre natürlich eine tolle Sache, wenn ich einfach Metadaten hinzufügen kann und dann vielleicht sogar ein paar kleine Automatisierungen bauen kann. So nach dem Prinzip, hey, sobald die Maschine in Azure migriert wurde und das erste Mal online geht, schick doch bitte eine Mail an den App-Verantwortlichen, dass der weiß, jetzt kann er mit den Testen beginnen. Ja, oder wenn die Replikation abgeschlossen ist, informier doch mal bitte irgendjemanden. Also das wären so ganz einfache Dinge, die sich damit abbilden lassen würden. Ich mache das tatsächlich heute so, ich verwende eine große Excel-Tabelle, da führe ich alles zusammen, einmal die Daten, die aus Azure MyGrid gekommen sind, einmal die Daten, die der Kunde selber anbeigestellt hat und dann eben die ganzen Informationen, die wir im Rahmen des Projekts irgendwie noch bekommen, erarbeitet, was wir immer haben. Aber das ist natürlich eigentlich frevelhaft, ne? Weil diese Informationen in der Excel, wenn doch eigentlich das Cloud-System das leisten könnte, geht halt Stand heute nicht. Ich weiß, da ist viel Bewegung drin. Ich bin da im regen Austausch auch mit der Produktgruppe. Wir haben zum Beispiel aktuell ein Thema. Es gibt ja dieses neue Feature als Preview, dass ich einen Business Case rechnen kann. So, das ist eine ganz tolle Sache. Da kann mir quasi Azure MyGrid ausrechnen, was mich mein On-Premise Data Center kostet. Da muss man ein bisschen genau hingucken. Da werden teilweise Annahmen getroffen werden, sind teilweise sehr hochgegriffene Zahlen. Vor allem, wenn man davon ausgeht, dass die meisten Data Center irgendwie abgeschrieben sind und im Grunde da kaum Investitionen getätigt werden. Und im Gegenzug werden in der Azure Cloud aber Dinge auch deutlich günstiger dargestellt. Natürlich, wir wollen dem Kunden ja zeigen, Cloud ist günstig. Ja, weil ich sage, wer das glaubt, der glaubt auch an Osterhasen. Also es wird halt selten billiger durch
die Cloud. Wir haben vielleicht auch junge Zuhörer, sag sowas nicht.
Ja. dieses Tool ist grundsätzlich ja gar nicht schlecht, weil ich damit eben, wenn ich mir das getweakt habe und man kann die Parameter alle einzeln einstellen, bis runter auf die Stundensätze, was mich die Mitarbeiter kosten, kann ich eigentlich ganz tolle Sachen mitmachen. Aber da fehlen so ein paar ganz grundlegende Sachen. Ich kann zum Beispiel nicht sagen, welche Maschinen ich eigentlich im Business Case betrachten will. Der nimmt einfach alle. In den seltensten Fällen will der Kunde aber 100% seiner Maschinen migrieren. Da kommen so Sachen wie 6Rs gerne zum Tragen, wo wir sagen, wir lassen einige Maschinen da, wo sie sind. Wir wollen einige vielleicht ganz außer Betrieb nehmen. Und wenn ich aber in dem Business Case immer von 100% ausgehe, stimmt die Zahl natürlich nie. So. Und das sind natürlich so ein paar Sachen, wo man sagt, da, liebe Microsoft, müsst ihr noch nacharbeiten. Aber für den Kernzweck, nämlich ich möchte möglichst effektiv und im besten Fall auch noch kostengünstig meine VMs von A nach B bekommen, ist das ein super Tool und da braucht's überhaupt kein anderes Tool. Und die kleinen Unzulänglichkeiten, die es hier und da hat, die kann man relativ elegant mit ein bisschen PowerShell aus dem Weg räumen, weil es sich ja wunderbar per PowerShell steuern lässt, was bei diesen ganzen anderen Third-Party-Produkten oft nicht der Fall ist.
Ja, und was noch dazu kommt, glaube ich, ist dass du am Ende bei vielen dieser Extra-Tools auch bloß mit einer Excel-Tabelle dastehst, weil der Datenzugriff auf die Assessments nur so lange möglich ist, wie du auch die Lizenz bezahlst. Und wenn du jetzt sagst, so Migration ist vorbei, ich beende jetzt meine Subscription da, dann kannst du halt nochmal einen Export machen, dann hast du auch wieder eine Excel. Ja, richtig. aber hast dann diese tollen Features mit, ich habe da noch 3 Grafiken und 5 tolle Filtermöglichkeiten oder was auch immer, die hast du dann halt plötzlich auch nicht mehr. Das ist bei einem meiner Kunden sehr, sehr bewusst geworden, die sich da wirklich was aufgebaut haben in so einem Third-Party-Tool und dann gesagt haben, so, jetzt haben wir ja alles beplant, jetzt brauchen wir die Lizenz nicht mehr. Und dann war so, Mist, die Migration läuft ja 2 Jahre lang. Das heißt, ich muss jetzt 2 Jahre lang das Assessment-Tool bezahlen, um weiter auf die Daten zuzugreifen. Ja. Und das war dann schon so eine Erkenntnisphase in dem Moment. Jetzt haben wir gesagt, okay, wir brauchen erstmal eine Strategie. Dann sollten wir so ein bisschen Assessment machen. Wäre vielleicht nicht ganz schlecht. Dann hast du vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dann kommt halt die Replikation, dann kommt eben der Failover, dann müssen wir testen. Was sind denn so, ich sag mal, so absolute No-Gos? Also für die, die vielleicht sagen, ich habe noch nie einen Server migriert, sag mal so drei Stolpersteine oder absolute No-Gos, die man unbedingt vermeiden sollte.
Ja, der Klassiker, die Maschine verwendet irgendwo in der Konfiguration eine statisch definierte IP-Adresse. Also der Klassiker, ne, da gibt's irgendwo einen Connection-String oder irgendwas von irgendeiner Applikation oder in irgendeiner INI-Datei von irgendwelchen ganz einfach gebauten Applikationen steht irgendwo die IP-Adresse der Datenbank oder des Web-Servers oder irgendwas. Im schlimmsten Fall sogar die IP, wo sich der Dienst selbst dran binden soll. Und jetzt ist es ja so, dass durch so eine Migration der Kunde im Normalfall wenige Ausnahmen, also eine Migration innerhalb einer Azure VMware Solution, da kann ich mein Netz mitbringen und in einigen Spezialfällen auch, aber im Normalfall werde ich immer ein neues Netz gründen sozusagen in Azure und das heißt, die VM bekommt zwangsläufig eine neue IP-Adresse und wenn dann eben irgendwo steht, binde dich bitte an IP-Adresse A und die ist nicht mehr da, dann kommt der Dienst halt nicht hoch und das sind natürlich Dinge, die findet man dann auch häufig nicht so ganz schnell. Dann ist es natürlich so, für die Migration stellt man Microsoft ein Tool bereit, Azure Migrate mit einer Appliance. Diese Appliance stützt sich im Grunde auf eine Technologie, die ist noch viel älter, kommt nämlich aus der Azure Site Recovery, die nach wie vor noch existiert und die auch weiterentwickelt wird und die genau dem Zweck ja auch sehr gerecht werden kann, die aber damit nicht gut zurechtkommt, wenn ich im Rahmen der Replikation eine Änderung an der Quell-VM mache. Also zum Beispiel, das erlebe ich regelmäßig, wir fügen mal eine Disk hinzu oder noch viel schlimmer, wir machen mal eine Disk größer. Das ist halt ziemlich das Allerschlimmste, wir machen eine Disk größer, denn jetzt passiert Folgendes, Azure repliziert fröhlich die Daten in den Storage-Account, jetzt kommt der Migrationstag, ich sage migrieren, Azure legt mir eine Disk an in der Größe, wie sie ursprünglich gewesen ist, versucht die Daten da rein zu pumpen, die sind aber dann schon mehr als die Disk erlaubt, Migration schlägt fehl. Das Problem bei diesen nachträglichen Änderungen, und das sind nicht nur die Disks, da gibt es ein paar andere Sachen, die man nicht machen sollte, man kann die nicht on the fly einfach so eine Art Refresh und dann ne, nimm die neuen Daten und mach damit weiter, sondern ich muss dann die Replikation abbrechen und muss sie neu anstarten und das kann halt schmerzhaft sein, wenn mir das halt eben an dem Tag auffällt, wo ich halt gerne eigentlich migrieren wollte. Von daher also Änderungen an der VM während der Replikation vor Abschluss der Migration auch ein absolutes No-Go. Naja, und dann haben wir natürlich das ganze Problem, GPOs, die eine Maschine irgendwie zumachen und wo dann irgendwie nichts mehr oder nur noch eingeschränkt funktioniert. Und da gehört dann zum Beispiel dazu, die Maschine kommt hoch und RDP funktioniert nicht, weil irgendeine GPO RDP nur von irgendwie einem Jump-Host einschränkt, zulässt, wie auch immer. Und die VM in Azure natürlich nicht mehr über eine Terminal-Verbindung erreichbar ist. Da kommt dann immer so die erste Frage, da können wir mal ein Terminal aufmachen. So, gerade die VMware-Administrationsfraktion, die fragt dann gerne, kann man da im Browser nicht irgendwie auf die VM, auf die Konsolensitzung der VM irgendwie drauf? Nein, ne, geht natürlich nicht. Also das ist auch so ein häufig gesehenes Problem. Naja, und dann gibt's natürlich 500 andere Probleme drumherum. Was man auch gerne sieht, ist die VM in Azure, es wird hoffentlich in Zukunft immer weniger, weil diese VM-Typen aussterben, aber noch ist es halt gegeben. Die VM in Azure hat eine Temp-Disk, das Laufwerk D war bisher die Data-Disk, jetzt habe ich das im Vorfeld vergessen, sauber zu fixieren. Die VM kommt in Azure hoch, plötzlich ist das Datenlaufwerk 1 nachgerückt, wird zum E-Drive und auf D liegen jetzt Temp-Daten und irgendeine Applikation schreibt jetzt fröhlich auf die D irgendwelche Daten und beim nächsten Reboot sind die halt weg. Ja, auch das passiert gerne mal, wenn man da eben nicht aufpasst.
Das ist der negative Punkt. Ich hatte schon, dass tatsächlich der Datenbankserver seine Databases nicht finden konnte, weil die eben auf einem anderen Laufwerk lagen. Weil das ist dann, okay, da merkst du, der Service läuft nicht, aber wenn er halt fröhlich weiterschreibt und dann aber ins Temp Drive schreibt, das tut tatsächlich weh.
Ja, wenn ich die Applikation auf C installiert habe, kann die ja ganz normal laufen. Ne? Und wenn nur die Daten auf D gelegen haben,
Ja. Aua. Ja, also ich glaube, da gibt's, wie du es gerade sagtest, ne, da gibt's noch 100 andere Probleme oder Herausforderungen, mit denen man irgendwie umgehen muss an der Stelle. Ich würde mal ein ganz kleines bisschen zurückschwenken zu diesem Thema. Wir hatten es vorhin ganz kurz angerissen, das Thema Wissen, Learning, Wissensaufbau. jetzt haben wir ja auf der einen Seite die Cloud-Provider, und das ist ja nicht nur Azure, das sind auch die anderen, die eben so, ich nenne es ja gerne die Click-Click-Cloud-Methode, ne, so, da gibt es ein Portal und da kannst du reingehen und dann machst du weiter fertigstellen und dann bist du in der Cloud und das ist doch alles schön. Und auf der anderen Seite habe ich persönlich aber den Anspruch, dass die Leute auch verstehen, was sie da tun.
Naja,
und dass sie eben Dinge bauen und dann eben nämlich genau wissen, okay, RDP mit einer neuen IP und so weiter und so fort. Ne, also was hast du dir da eigentlich hingebaut? Inwiefern, ja, sagst du, beeinflusst dieses Thema Lernen tatsächlich auch so ein Migrationsprojekt?
Ja, also meine Erfahrung sagt mir leider viel zu wenig. Also selbst wenn man im Vorfeld an die Migration intensiv Schulungen mit den Kunden macht, teilweise Workshops durchführt, in Demos, in Übungen alles mal probiert, stelle ich dann leider immer wieder fest, dass dann, wenn der Tag kommt, wo es dann ernst wird, dann ist alles vergessen und dann fällt man wieder zurück auf sein altes Wissen. Und die Dinge, die jetzt eigentlich in der Cloud anders sind und die man eigentlich schon wissen sollte, sind dann relativ schnell wieder vergessen. Denn, und das ist irgendwie nachvollziehbar, für den Mitarbeiter ist zum einen eine gewachsene, gelebte Welt, in der er sich heimisch gefühlt hat, ist von jetzt auf gleich ganz anders. Und das ist, wenn wir jetzt irgendwie einen neuen Arbeitgeber haben und wir fahren täglich mit dem Auto, dann biegen wir am ersten Arbeitstag auch erstmal wieder falsch ab, ne? Obwohl wir genau wissen, wo der neue Arbeitgeber liegt. Und ich glaube, so ist es halt eben hier auch. Und ja, ich sag mal, wenn ich bei den Kunden, wo ich so typischerweise unterwegs bin, schaue, da ist auch nicht jeder an der IT Anfang 20, ja, sondern da gibt's dann halt auch mal den einen oder anderen, der schon ein bisschen älter ist und die sich dann auch natürlich sowieso schon etwas schwer damit tun. Klar kann man das im Vorfeld an so eine Migration unterstützen, aber viel wichtiger ist meiner Meinung nach, im Nachgang an die Migration den Kunden nochmal in die Hand zu nehmen und zu sagen, guck mal, jetzt lebst du in deinem neuen Wohnzimmer. Na, ich kann dir vorher Möbelhaus, kann ich dir zeigen, wie das vielleicht mal aussieht, aber du hast gar keine Berührung. Das ist nicht deine Farbe, das ist nicht dein Polster, alles fühlt sich komisch an und du wirst damit nie so richtig warm. Aber wenn wir jetzt in deinem eigenen Wohnzimmer stellen und dann kann ich dir auch alles nochmal, ne, in deiner Umgebung zeigen, und das ist dann wesentlich wichtiger, als im Vorfeld da riesen Aufwand zu betreiben. Zumal man natürlich auch so die Erfahrung der letzten 2-3 Jahre vorher viel weniger Zeit hat als hinterher. Also im meisten Fall kommen die Kunden immer und wollen ganz schnell, weil die haben irgendeinen Need, der ergibt sich meistens ganz kurzfristig. Also ich habe wirklich so Kunden, den fällt auf, in 2 Monaten laufen so wesentliche Supportverträge aus und jetzt müssen wir ganz schnell, oder denen ist das Datacenter gekündigt worden, hatte ich jetzt letztens.
Das hatten wir gerade. Unser Hongkong Datacenter ist abgekündigt worden, wir müssen da raus.
Also. Genau. Das hatte ich letztes Jahr bei einem großen Kunden in der Schweiz. Da war das Datacenter gekündigt, länger schon. Und dann so 2-3 Monate vor dem eigentlichen Endtermin hat man sich dann Gedanken gemacht, wie kommen wir da jetzt eigentlich weg von? Wir haben dann Gott sei Dank noch eine kleine Verlängerung.
Ließe sich in der To-Do-Liste nicht mehr nach hinten schieben, das war blöd.
da hast du eh vorher die Zeit gar nicht. Und dann sind die meisten Unternehmen auch gedanklich gar nicht bereit, sage ich mal, so Wissen aufzunehmen. Die haben ein ganz anderes Ziel vor Augen, das wollen die verfolgen. Und da spielt Lernen erstmal nicht so die große Rolle. Da siehst du erstmal zu, dass du das Wissen vermittelst, was du brauchst, damit der Kunde Entscheidungen treffen kann. Und alles weitere, ich sag mal, für das Hands-on und, ne, wie geht er jetzt damit wirklich um, das ist nachher viel einfacher nachher hinterher zu machen.
Ja. Jetzt habe ich noch ein entspannendes Thema. Ich habe vor kurzem gerade einen Artikel veröffentlicht, der sagen wir als Kernthema hatte, man sollte in der Cloud nicht in Projekten denken, sondern eher in Lifecyclen oder in ne, das ist ja alles so ein bisschen im Fluss, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich persönlich habe bis jetzt nur wenige Cloud-Projekte gesehen, die wirklich abgeschlossen waren. Mhm. Also so dieses typische Frage des Vorstands, wann ist denn das Cloud-Projekt abgeschlossen, kann ich immer nur beantworten mit nie.
Ja.
Weil alles im Fluss ist und das, was wir vor 2 Jahren uns ausgedacht haben, sieht heute schon ganz anders aus. Und das, was ich dir vor einem halben Jahr empfohlen habe, sehe ich heute schon wieder anders, weil es einen neuen Service gibt, eine neue Änderung und was auch immer. So ja, versuche ich Kunden immer dahin zu bringen, so ein bisschen mehr die Adaption der Cloud und eher zu fragen, was kann denn die Cloud noch für uns tun? Wie können wir das denn noch besser nutzen? Was ist denn der nächste Schritt? Und nicht zu sagen, so jetzt haben wir in die Cloud migriert, fertig, das war schön, jetzt machen wir wieder IT 0815. Was ist deine Meinung zu dem Thema? Ist es ein Cloud, so eine Migration, so ein Projekt, Anfang, Ende, Abschluss, fertig? Oder siehst du das auch, dass sich da schon viele Dinge verändern?
Naja, ich glaube, das ist eine Mischung aus beidem. Also klar, ne, Cloud ist wie Software, ist irgendwie nie fertig. Und Anforderungen ändern sich ständig und so weiter. Also man wird tatsächlich nie wirklich fertig mit der Cloud als Lösung oder als Umgebung oder als Produkt, egal wie wir es jetzt sehen wollen. Aber natürlich kann ich ein Cloud-Migrationsprojekt abschließen, vorausgesetzt, der Umfang ist klar abgesteckt und auch endlich. Also wenn ich weiß, ich habe diese 200 VMs vor der Brust, die wollen wir migrieren, dann kann man natürlich irgendwann sagen, okay, das Projekt ist im Grunde dann abgeschlossen, wenn die 200. Maschine in der Cloud ist, wenn die abgenommen ist, getestet, produktiv in die, ich sag mal, Betriebstools, also ne, irgendwie Operations und Co. Überführt und läuft jetzt einfach im Alltagsbetrieb. Aber wenn man es natürlich ein bisschen weiterdenkt, dann kommt ja dann irgendwann der erste Optimization Cycle, wo man dann sagt, okay, so jetzt haben wir die Maschinen zwar in der Cloud, aber vielleicht laufen die gar nicht in der idealen Größe, sollten wir da nochmal drauf gucken. Jetzt sollten wir vielleicht über Reservierungen nachdenken, also erstmal noch altes Betriebsmodell einfach nur kaufmännisch optimiert oder eben aber auch dann die Optimierung hin zu eben wieder Passdiensten und so weiter. Das schließt sich ja dann im Grunde relativ nahtlos an. Vorausgesetzt, der Kunde ist bereit dazu und sieht den Need. Was ich ja tatsächlich erlebe, der Need beim Kunden war, mein Datacenter ist weg, meine Hardware ist weg, mein Support ist weg, ich muss jetzt in die Cloud. Bin ich in der Cloud, ist mein Problem gelöst und damit kann es für mich hier an der Stelle enden. Und das ist auch im Grunde völlig okay. Das ist so, wenn der Kunde früher von einem Datacenter in ein anderes Datacenter umgezogen ist, irgendwann war der Umzug abgeschlossen und dann hat man ja auch nicht gesagt, ja, wie lange geht denn der Umzug jetzt noch, sondern der war ja dann einfach zu Ende. Und so kann man das in der Cloud natürlich auch spielen. Ich habe Kunden, da habe ich vor 4 Jahren eine VM migriert, oder also nicht eine, sondern eine X-VM, aber die VM individuell sieht heute noch genauso aus wie vor 4 Jahren. Ja, und warum nicht? Also, ne, ich meine, das kann man
machen. Einer der Gründe, warum es immer noch Kunden gibt, die Cloud-Services nutzen, ne?
Eben, ne? So. So. Also von daher, man kann das durchaus wie ein Projekt betrachten. Nur der Punkt ist, ich gewinne natürlich, wenn ich das eher iterativ, wir könnten jetzt sagen, agile, betrachte.
Agile, jetzt holt er aber die Worte raus, ja.
Dann gewinne ich natürlich vor allem Geschwindigkeit, dann gewinne ich auch einfach Flexibilität. Ich muss halt nur, und das erlebe ich leider auch, dass Kunden sagen, ja, wir sind agil, wir machen das ganze Projekt jetzt agil. Das ist ja schon ein Widerspruch in sich eigentlich, aber selbst wenn man das jetzt mal außen vor lässt, erlebt man dann trotzdem, dass die Kunden dann im Projekt fragen, ja, wann sind wir denn fertig? Ich sage, ja, das ist ja genau eines, dass der, sagen wir jetzt mal, Probleme, die agiles Arbeiten mit sich bringt. Ich kann eben vorher nicht sagen, wann es zu Ende ist, weil im besten Fall ist es einfach nie zu Ende, weil wir uns halt immer in kleinen iterativen Schritten näher dem Idealzustand annähern, der Idealzustand aber quasi nie erreicht werden kann, weil er sich einfach auch Moving Target Problem, der Kunde hat ja auch ständig ändernde Anforderungen, sich ständig ändert. Ja. Also von daher, ich glaube schon, dass man die Migration als solches für einen Vorstand oder für jemanden, der das einfach so auch hören möchte, durchaus als endliches, zeitlich endliches Projekt betrachten kann. Aber das ganze Thema Cloud, diese Cloud Journey, wie ich sie auch gerne nenne, die endet ja im Grunde nie. Also ja, doch, die endet irgendwann dann, wenn wir ein neues Betriebsmodell gefunden haben und die Cloud vollständig verlassen haben. Dann wird diese Cloud Journey vielleicht enden. Aber bis dahin ist das ein fortwährender Prozess. Sollte es ein fortwährender Prozess sein.
Das dauert noch ein paar Jahre, habe ich das Gefühl.
Naja, du, ich hab vorhin gelesen, der Exchange Server 2019, übrigens gerade der aktuell neueste Exchange Server, geht im Oktober nächsten Jahres end of life. So, ja. Es gibt noch keinen Nachfolger.
Ja, jetzt.
Da bin ich vielleicht so pessimistisch. Vielleicht gibt's ja dann ein Abo-Modell. Exchange Server online.
Es kommt dann bestimmt irgendwann noch Office 365 on-prem. Ja. Das ist dann auch nur Exchange Server 2019, aber man gibt den Leuten das Gefühl, sie haben endlich das, wonach sie so lange gefragt haben. Mal schauen. Gut, Heiko, wir müssen zur letzten Frage kommen, zur obligatorischen letzten Frage im Geeksprech-Podcast, nämlich, wenn du einen magischen Wunsch hättest zum heute besprochenen Thema der Cloud-Migration, was wäre das?
Boah, ich bin ja völlig unvorbereitet, ja.
Ich liebe diesen Moment.
Ich sollte dein Geeksprech vielleicht vorher mal anhören, bevor wir uns hier sprechen.
Ja, das sollte man tun. Die Frage kommt immer am Ende.
Ja, ich glaube einfach, dass die Kunden sich für das, was Zeit braucht, einfach mehr Zeit nehmen. Weil das erlebe ich halt einfach zu oft, dass an den Stellen, wo man sich einfach mal 2 Wochen, 4 Wochen Zeit nehmen sollte, die Zeit sich nicht nimmt und dann später, weil eben zum Beispiel Entscheidungen eben nicht getroffen wurden, sich da Schulden aufgeladen hat und dass das Projekt dann statt 2 Wochen einfach um 2 Monate verlängert. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, eine saubere Planung und eben dazu auch die notwendige Zeit nehmen.
Okay, das ist ja durchaus bescheidener Wunsch.
Ja, ich kann mich ja nicht an Aaron Chappell anlehnen. Das so ein Wunsch ist auch, glaube ich, schwer.
Ja, ich denke durchaus. Sehr schön. Damit sind wir auch schon am Ende. Also an Heiko, dich erstmal. Vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Vielen Dank für deine Insights, deine Meinung, dein Wissen, das du mit uns geteilt hast. An euch da draußen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und nochmal die kleine, aber feine Erinnerung, missionsavealife.org. Sprecht darüber, seid offen, habt ein offenes Ohr. Fragt einfach mal euren Best Buddy, wie es ihm gerade geht. Ist manchmal vielleicht ganz hilfreich. Und darf man keine Angst vorhaben. Also von daher, bleibt gesund, bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.